Deutschlandfunk, der Tag.
Für Maximilian Gärtler ist heute wahrscheinlich kein Tag wie jeder andere. Er ist Tropenmediziner, kennt sich aus mit dem Ebola-Virus und war selbst schon mit Ärzte ohne Grenzen im Kongo, um da zu helfen.
Wir machen uns gar kein Bild hier, wie grauenvoll und ungesund die Lebensumstände dort sind. Da grassiert so eine Mensch-zu-Mensch übertragbare Erkrankung natürlich hervorragend. Es wird viel zu spät diagnostiziert. Es gibt einen Mangel an alltäglichem wie sauberem Trinkwasser, Gesundheitsversorgung, Lebensmitteln, stattdessen Frustration, während die bewaffneten Gruppen bereits hinter der nächsten Straßenbiegung sein können.
Aber heute muss er nicht im Kongo sein, um zu helfen, sondern das Ebola-Virus bzw. ein infizierter Patient ist in Berlin. Er wurde in die Charité gebracht, wo Maximilian Gärtler arbeitet. Und dieser neueste Ebola-Ausbruch im Kongo ist anders als die vielen vorherigen. Denn diese Variante des Virus soll noch mal gefährlicher sein. Dafür gibt es noch keine Impfung und Behandlung. Und das, wo Ebola ja ohnehin schon eine extrem tödliche Krankheit ist. Wir lassen uns gleich genau erklären, was dieses Virus macht, wie groß oder klein die Gefahr einer internationalen Pandemie ist und was die internationale Politik und vor allem das Geld mit solchen Ausbrüchen zu tun hat. Und fast ein Jahr, nachdem Ursula von der Leyen und Donald Trump sich in Schottland per Handschlag auf einen Zolldeal geeinigt haben, ist diese Vereinbarung immer noch nicht umgesetzt. Jetzt soll es aber schnell gehen. Nach langen Gesprächen hat die EU-Seite in der Nacht die Umsetzung beschlossen. Und wir klären gleich, ob da inhaltlich noch was verbessert wurde an diesem doch ziemlich ungleichen Deal oder ob die EU völlig eingeknickt ist, wie manche sagen, und welche Folgen das haben wird. Das ist der Tag am 20. Mai 2026. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Ebola ist in den letzten Jahrzehnten schon häufig ausgebrochen, besonders oft in der Demokratischen Republik Kongo. Und das ist ein besonders tödliches Virus. Wenn Infizierte nicht sofort behandelt werden, dann liegt die Sterblichkeit nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei bis zu 90%. Vor etwas mehr als 10 Jahren sind bei einem Ausbruch in Westafrika mehr als 11.000 Menschen gestorben. Und jetzt gibt's eben wieder einen Ausbruch im Kongo.
I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros sagt, er sei extrem besorgt über den Umfang und die Schnelligkeit, in der sich das Virus dieses Mal ausbreitet. Und wenn wir uns erinnern an die Corona-Pandemie, wie aufwendig das ist, solche Ketten nachzuvollziehen, also wer hatte mit wem Kontakt, dann Leute testen, Leute isolieren, dann ist das in einer abgelegenen Region im Kongo noch zigfach schwieriger.
Momentan können wir nur 6 Tests pro Stunde durchführen. Wir erwarten morgen die Lieferung eines weiteren Geräts, mit dem dann viel, viel mehr Tests möglich sind. Ab dann werden wir stündlich 96 Menschen auf das Virus testen können.
Das sagt Anna Asia, die WHO-Vertreterin vor Ort im Kongo. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine internationale Notlage ausgerufen, aber die deutsche Gesundheitsministerin Nina Wagen sagt, dass hier in Deutschland kein Grund zur Sorge besteht.
Es hat jetzt keinerlei Auswirkungen auf Deutschland und dass wir jetzt weitere Warnstufen bekommen bis hin zu einer Pandemie, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Ein Ebola-Patient ist aber nun seit heute in Deutschland, ein Amerikaner, der hier in der Charité in Berlin behandelt werden soll. Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion kennt sich mit Viruserkrankungen, auch mit Ebola, aus. Martin, lass uns erstmal mit diesem Patienten starten. Warum ist der eigentlich hier?
Also die US-Behörden haben einfach Deutschland um Hilfe gebeten und ein Grund ist, dass die Flugzeit nach Deutschland einfach sehr viel kürzer ist als in die USA. Und dann ist es auch so, dass die Charité so ja wirklich eine Sonderisolierstation hat, die einen extrem guten Ruf hat. Bis zu 20 Patientinnen und Patienten können die aufnehmen und die haben einfach viel Erfahrung mit Ebola-Erkrankten. Deswegen ist der Mann jetzt hierher gekommen.
Jetzt machen sich wahrscheinlich trotzdem viele Sorgen, die irgendwie in Berlin wohnen oder vielleicht, die Charité ist ja riesig, da sind ja auch noch tausende andere Patienten. Ja. Ist das denn gefährlich?
Nee, also so eine Sonderisolierstation, ich konnte mir selber mal eine angucken, nicht die in der Charité, aber an einem anderen Standort, das musst du dir wirklich wie so eine Festung vorstellen. Also es ist erstmal klar abgetrennt vom Rest der Klinik. Das Personal trägt so Ganzkörperanzüge, in die so ein Gebläse eingebaut ist. Also das erzeugt dann so einen permanenten Überdruck im Anzug. Ich weiß nicht, hast du mal Outbreak gesehen, den Film mit Dustin Hoffman?
Nee, habe ich nicht.
Merke ich, danke, fühle ich mich wieder alt, aber es gibt noch Contagion, der war ein bisschen neuer, der geht auch in so eine Richtung. Also wer einen dieser Filme gesehen hat, hat eine Idee, wie diese Anzüge aussehen. Das ist im Grunde genommen so ein Ding, wo man Luft reinbläst und die Idee dahinter ist, dass die Keime dann gar nicht reinkommen können durch den Druckunterschied und das verhindert letztlich eine Ansteckung der Menschen, die da drin sind. Dann gibt's bei so einer Sonderisolierstation eigene Zugangswege, also Schleusen, spezielle Filter für Frischluft, für Abluft. Es gibt ein eigenes System, damit das Abwasser, die Abfälle, Schutzhandschuhe zum Beispiel oder Infusionen, Spritzen und so, dass die vor Ort erstmal behandelt werden, um die Keime abzutöten. Und vor allem das Personal geht also nicht einfach mal rein und raus, sondern da gibt's dann immer spezielle Dekontaminationsschleusen, heißt es. Also da wird man dann erstmal abgeduscht mit Desinfektionsmittel, um eben Keime zu eliminieren. Die Schutzschichten werden in einer genauen Reihenfolge abgelegt. Also kurzum ist so eine Art Fort Knox, aber da wird halt kein Gold jetzt gesichert, sondern alles dafür gemacht, dass das Virus drin bleibt.
Okay, und ich nehme an, der ist jetzt auch nicht mit der U-Bahn vom Flughafen dahin gefahren.
Nein, der kommt mit einem speziellen Transport tatsächlich, der auch dann von der Polizei begleitet wird und so. Also da sind die Sicherheitsvorkehrungen sehr groß.
Okay, bei diesem neuesten Ebola-Ausbruch sprechen wir jetzt über eine Variante, die besonders gefährlich sein soll. Nun ist Ebola in meiner Vorstellung eh schon extrem gefährlich, weil auch super tödlich. Was ist das für ein Virus oder mit welcher neuen Variante haben wir es da zu tun?
Also das Virus selber ist jetzt gar nicht mal so viel tödlicher oder ansteckender als andere Varianten. Vielleicht erkläre ich es nochmal kurz mit diesen Varianten. Also wir haben das ja bei Corona mal im Kopf gehabt. Also ein Virus kann immer verschiedene Varianten haben. Bei Corona hießen die nach griechischen Buchstaben Alpha, Beta, Delta und was es dann alles gibt oder gegeben hat. Bei Ebola nennt man es nach Regionen, wo man es erstmal beobachtet hat. In diesem konkreten Fall sprechen wir jetzt von der Bundibugyo-Variante. Erstmals hat man die 2007 im gleichnamigen Distrikt in Uganda entdeckt. Häufigere Variante ist die Zaire-Variante, die kennt man seit 1976 und das heißt so, weil der Ausbruch damals eben in der Republik Zaire passiert ist. Das wiederum ist der frühere Name der Demokratischen Republik Kongo. Die Zaire-Variante kennt man also sehr, sehr viel länger, kennt sie besser und deswegen gibt's dagegen auch eine Impfung und auch Therapien mit Antikörpern zum Beispiel. Bei der Variante jetzt gibt's das nicht. Und das Problem ist auch, dass diese Virusvarianten doch so unterschiedlich sind, dass die Mittel, die man hat, gar nicht helfen oder nur sehr, sehr wenig. Und das ist ein Problem.
Und kannst du noch mal grundsätzlich erklären, wie läuft so eine Ebola-Erkrankung ab? Ist das dann auch völlig unterschiedlich oder gibt es da immer so einen klassischen Krankheitsverlauf?
Den gibt's tatsächlich. Also die Ebola ist ja eine Fieberkrankheit, die mit Blutungen einhergeht. Es geht erstmal harmlos los. Man hat Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, man ist müde, also wie wenn man eine Grippe hätte. So. Nach wenigen Tagen ist es dann so, dass das Virus die Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt angreift. Dann kommt es dazu, dass man brechen muss, man bekommt blutige Durchfälle, verliert sehr, sehr viel Flüssigkeit und das wird dann eben gefährlich, wo man wirklich auch intensiv medizinisch behandelt werden muss, weil man so viel Flüssigkeit verliert. Und dann kann es sein, dass man in diese dritte Phase kommt, da gibt es dann innere und äußere Blutungen, das ist so ungefähr 10 Tage nach den ersten Symptomen und da ist es dann tatsächlich auch so, dass ungefähr im Mittel jeder zweite Erkrankte stirbt. Letztlich, weil die Organe versagen. Also du hast recht, Ebola ist eine sehr, sehr gefährliche Erkrankung. Aber ich glaube auch wichtig immer zu sagen, ist, sie ist nicht so leicht übertragbar. Also die Ansteckung passiert erstmal nur, wenn die Menschen Krankheitssymptome haben. Und auch nicht über die Luft, sondern über Körperflüssigkeiten. Also über Urin, Schweiß, Blut. Also anders als bei Corona oder Grippe.
Also man muss schon wirklich nah dran
Kontakt
gewesen sein.
Haben, ja. Dann genau.
So jemanden. Aber dass so viele Menschen sterben oder dass die Sterblichkeit so hoch ist, liegt das vor allem daran, dass diese Ausbrüche eben oft in Regionen sind, wie jetzt wieder im Kongo, wo es quasi fast keine Gesundheitsversorgung gibt? Also wäre das in Deutschland anders, weil man es eigentlich gut behandeln könnte?
Also die intensivmedizinische Versorgung fehlt, das ist absolut so. Es ist nicht eine Erkrankung, die man super behandeln kann mit Medikamenten, aber diese Versorgung fehlt und das liegt daran, dass das so teuer ist. Also ich habe da mal die Zahlen rausgeguckt, die Demokratische Republik Kongo gibt 4,5 Milliarden Euro pro Jahr für Gesundheit aus. Das finde ich klingt ja gar nicht so wenig Geld, 4,5 Milliarden. Aber man muss es halt in Relation setzen. Wir geben diese Summe in Deutschland in 3 Tagen aus. Also 4,5 Milliarden ein Jahr oder 3 Tage, um einen Vergleich zu haben. Das heißt also, die Versorgung ist viel, viel schlechter. Die Medikamente, die es gibt, das sind nicht Pillen, die man mal einfach einwirft, sondern man braucht man eben Intensivmedizin dazu. Auch die Wirkstoffe sind teuer. In so Spezialzentren wie der Charité, da kann man beim Organversagen versuchen, was zu tun. Man gibt dann Infusionen, man kann eine Dialyse machen, die Patienten beatmen und so. Also all das ist eben auch nichts, was man in so einem Krankenhaus in einer Kleinstadt irgendwo machen kann. Und das zweite Problem ist auch noch so ein bisschen, was dazu kommt. Manche Tests erkennen diese Bundibugyo-Variante nicht zuverlässig. Das heißt also, die Behandlung beginnt vor Ort oft sehr viel später. Und das ist eben ein großes Problem, weil die Chance zu überleben steigt, je früher man anfängt.
Aber es ist ja schon ein Ding. Also du hast jetzt gesagt, für diese spezielle Variante gibt es jetzt auch noch keine Impfungen und keine gute Behandlung. Aber für die Variante, die man lange kennt, die man seit 50 Jahren kennt, da passieren ja auch immer wieder Ausbrüche, wo super viele Menschen sterben. Woran liegt das? Also ich meine, bei Corona ging es so schnell, dass man einen Impfstoff hatte, dass dann auch breitflächig geimpft war. Warum nicht in dem Fall?
Ja, du hast recht. Also seit 76 kennt man Ebola, aber wirklich passiert ist erst 2014 was. Und das war der damals größte Ausbruch in Westafrika. Da gab es mehr als 11.000 Tote. In Wahrheit werden es sehr viel mehr gewesen sein, weil es eine sehr viel größere Dunkelziffer gibt. Und das hat dazu geführt, dass es wirklich mehr Zusammenarbeit gab bei den Forschungszentren, bei den oft kleineren Firmen, die diese Impfstoffkandidaten entwickeln. Und seit 2019 gibt es auch einen in Deutschland. Das Problem bei der Impfstoffentwicklung ist immer, das ist wahnsinnig teuer oder genau gesagt, die letzte Phase ist total teuer, wenn man es an Menschen testet. Und bei Krankheiten wie Ebola, die in bitter ärmeren Ländern auftritt, ist es halt so, dass die Pharmafirmen da wenig finanzielle Interessen haben. Und das klingt zynisch, aber ich glaube, man muss es halt schon sagen, dass wir bei Corona so schnell einen Impfstoff bekommen haben, dass wir das AIDS-Virus heute so gut behandeln können. Das liegt halt schlichtweg daran, dass diese Krankheiten in den reichen Ländern, in denen wir leben, uns unmittelbar betroffen haben.
Nun wurde ja von der WHO eine Notlage ausgerufen, eine internationale Notlage, so wie ich dich jetzt verstanden habe oder auch einige WHO-Mitarbeiter das sagen, ist es ja auch schwierig, das vor Ort einzudämmen, weil eben du brauchst diese Tests, da musst du irgendwie wie bei Corona diese Infektionsketten durchbrechen, die Leute isolieren und so weiter und so fort. Gibt es die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass sich das dann doch deutlich über den Kongo, auch über Afrika hinaus ausbreitet und dann auch bei uns ankommt?
Also erstmal, dass es bei uns ankommt, da würde ich sagen, das ist nicht sonderlich wahrscheinlich, weil also die Erkrankten haben Symptome und sind erst dann ansteckend und dann eben über Körperflüssigkeiten. Jetzt ist die Demokratische Republik Kongo ja kein Land, wo man als Tourist mal eben sich verirrt und das Virus mitbringt, sondern die Menschen, die da vor Ort arbeiten, die kennen die Gefahren und sind, würde ich denken, in jedem Fall entsprechend vorsichtig. Also die Gefahr sehe ich nicht so sehr. In Afrika ist es ganz bestimmt anders, weil es gibt jetzt schon 500 Verdachtsfälle, 130 Tote, Stand heute, also Mittwochnachmittag, wo wir miteinander sprechen. Diese Zahlen sind aber halt sehr, sehr schnell gestiegen in kurzer Zeit und manche Experten machen sich da eben gerade Sorgen, weil es diesen Impfstoff nicht gibt. Die WHO berät jetzt darüber, ob man einen vorhandenen Impfstoff vielleicht einfach mal ausprobieren soll, so nach dem Motto, besser irgendwas tun als gar nichts, so ein bisschen hilft's wohl, aber du merkst, da gibt's schon eine gewisse Verzweiflung auch.
Wir haben ja gerade eben schon ein Stück weit über ja auch problematische sozusagen Dynamiken in der internationalen Gesundheitspolitik gesprochen, wo dann Geld reinfließt, in welche Impfstoffentwicklung. Es wurden ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Prävention von Krankheiten in letzter Zeit ganz massiv Gelder gekürzt, vor allem von den USA, aber eben auch von Staaten wie Deutschland. Lässt sich da dann ein Zusammenhang herstellen? Wären solche Krankheitsausbrüche vielleicht nicht da? Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ne?
Ja, also so kann man es, glaube ich, nicht beantworten. Aber ich glaube, du hast halt auf jeden Fall einen Punkt. Und da sind wir fast schon am Anfang an unseres Gesprächs. Also es ist ja schon eine bittere Ironie irgendwie, dass die US-Regierung mit US-Präsident Trump jetzt Deutschland für diesen Bürger um Hilfe bittet. Die gleiche Regierung, der gleiche Präsident, der die Hilfsorganisation USAID aufgelöst hat und aus der WHO aufgetreten ist. Ich kann nicht abschließend sagen, welche Rolle das jetzt für diesen Ausbruch gespielt hat, aber klar ist halt schon, da fehlt Geld und das heißt, es fehlen Experten vor Ort, die die USA ins Hand haben. Da sind Gesundheitsprojekte zum Beispiel zur Prävention geschlossen worden. Und vor allem, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist auch eine von Erfahrung. Also die USA hatten einfach ganz viel logistische Expertise, die jetzt fehlt. Das hat zum Beispiel der Chef eines Zusammenschlusses von afrikanischen Gesundheitsbehörden gesagt. Und er sagt, das kann man auch nicht einfach mal jedem auffangen. Ich selber habe vorhin gerade noch mit einem deutschen Helfer gesprochen, der anonym bleiben will, aber er hat eine Sache, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, die ich zitieren darf aus unserem Gespräch. Er hat gesagt, die USA sind auch in diesem Bereich jetzt kein verlässlicher Partner mehr und wir haben den ersten großen Test, es ohne sie hinzubekommen. Und ich möchte fast persönlich noch hinzufügen und ich hoffe, wir kriegen es hin.
Martin, danke dir.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Lieber irgendein Deal als gar kein Deal. Also quasi lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ist das so? Da gehen die Meinungen in der EU auseinander.
Der Deal ist nicht ideal und auch sehr unausgewogen für die Europäische Union. Umso wichtiger war es uns als Europäisches Parlament, dass wir den Deal nachschärfen, dass wir der Europäischen Union noch mehr Hebel in die Hand geben.
Ich habe immer gesagt, ich brauche 5S, also ein Sicherheitsnetz, eine Lösung für die Stahlprodukte, eine starke Beteiligung des Europäischen Parlaments, eine Suspension Clause, also eine Auflösungsklausel und ein Sunset, also dass es ein Enddatum für diese gesamte Gesetzgebung gibt. Und alles das ist erreicht worden.
Das heißt, Trumps Drohung gegenüber Grönland und Spanien scheint schon wieder komplett vergessen zu sein.
Das waren Bernd Lange von der SPD, der die Zollvereinbarung mit den USA verteidigt. Anna Cavazzini von den Grünen, die sagt, der Deal ist schlecht, aber man habe Schlimmeres verhindert. Und Martin Schirdewan von den Linken, der findet, die EU habe sich da komplett einem miesen Deal ergeben. Dieser Deal, diese Zollvereinbarung, wurde in den Grundzügen ja schon vor fast einem Jahr von Ursula von der Leyen und Donald Trump per Handschlag in Schottland in diesem Golfresort von Trump besiegelt.
It's, I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade.
It is.
It's a giant deal with lots of countries.
It's a huge deal.
Yeah.
With tough negotiations, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks.
Thank you very much.
Thank you.
So klang das damals. Umgesetzt ist das Ganze aber immer noch nicht. Und das hat Trump ziemlich sauer gemacht. Er hat der EU gedroht und gesagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann setze ich die Zölle nochmal richtig rauf. Und jetzt haben sich in einer sehr langen Nachtsitzung die EU-Vertreter tatsächlich darauf verständigt, dass und wie sie dieses Abkommen in die Tat umsetzen. Klaus Remme, unser EU-Korrespondent, kann uns erklären, was da beschlossen wurde und warum auch einige sagen, die EU sei eingeknickt. Klaus, warum hat das eigentlich fast ein Jahr gedauert, vom schottischen Golfplatz, bis man sich jetzt in der EU durchgerungen hat? Okay, wir machen das auch wirklich.
Ja, Schottland, Turnberry, das ist die Ortsmarke. Und der Deal von Turnberry, das war auch, um in der Lingo von Donald Trump zu sprechen, das Ergebnis, dass Zollstreitigkeiten in den Monaten davor beruhigen sollte. Insbesondere die Automobilindustrie war alarmiert mit hohen Zollsätzen, weit über denen, die man dann in diesem Deal vereinbart hat. Und warum das Verfahren so lange dauert, erklärt sich durch die unterschiedlichen Gegebenheiten in Washington und in Brüssel. Hier musste das normale Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt werden und das bedeutete, hier konnte niemand alleine entscheiden, sondern hier ging es um Parlament, es ging um 27 Mitgliedstaaten, wie du weißt, es ging um die Kommission. Und in dem Deal selbst, das ist eine Vereinbarung, die ist gar nicht so lang, das sind ein paar Seiten, da stand drin, den Amerikanern reicht es für den Moment, dass die Kommission das Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringt. Das musste nicht abgeschlossen sein, das ist auch geschehen und in dem Moment sind rückwirkend die Autozölle zum vergangenen August auf 15%, das war damals die Vereinbarung, reduziert worden. Aber dann, wir kennen das Räderwerk der EU, dauerte es ein wenig. Trump hat seinen Teil dazu beigetragen, indem der Grönlandstreit weiter für Verunsicherung und Zolldrohungen sorgte. Und letztendlich reichte es dann Josephine Donald Trump vor einigen Wochen, als er sagte, so, jetzt kommt das entweder in trockene Tücher oder ich drohe euch noch höhere Zölle an mit dem 4. Juli. Und das hat wohl letztendlich für Druck gesorgt, sodass die Vereinbarung in der vergangenen Nacht doch jetzt steht.
Aber gerade wenn Trump jetzt nochmal so ungeduldig geworden ist am Ende, erklär nochmal, was galt jetzt in der Zwischenzeit? Also haben die USA sich quasi schon dran gehalten und nur die EU nicht oder galten völlig andere Zölle auf beiden Seiten? Was war jetzt in dieser fast einjährigen Zwischenphase?
Ja, vor allem für die Automobilindustrie war es wichtig, die Zölle durch Turnberry auf 15% zu begrenzen. Das ist gelungen, rückwirkend zum August. Die Null-Zoll-Linie, das ist ja der Gegendeal, der für viel Aufregung sorgt, dass die Amerikaner Industriegüter, aber auch Agrarprodukte, Meeresfrüchte zollfrei in die EU einführen dürfen. Dieser Teil ist noch nicht in Kraft gewesen und tritt erst in Kraft, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Das heißt, auf USA-Waren wurden jetzt ganz normal EU-Zölle erhoben.
Richtig.
Okay, dann lass uns nochmal auf das gucken, was jetzt gilt oder was dann gelten soll, wenn dieser Deal so umgesetzt wird, wie man das in der Nacht beschlossen hat. Du hast schon gesagt, oder so habe ich es verstanden, nahezu Zollfreiheit für die USA, umgekehrt aber nicht.
Genau, in der vergangenen Nacht wurde der Deal im Wesentlichen bekräftigt. Also 15% für Ausfuhren der Europäer in die USA, Zollfreiheit für viele Produkte in die EU. Aber es gab ein Ringen um Schutzklauseln, die dem Europäischen Parlament wichtig waren. Die hatten ihre Erfahrungen gemacht mit dem amerikanischen Präsidenten und wollten da eine Verteidigungslinie aufbauen, wenn man so will. Dazu gehörte die sogenannte Sunset-Klausel, also das automatische Auslaufen der Vereinbarung Ende 29. Zu lang, gerade richtig, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gab auch Forderungen, das Abkommen nur bis 2028 zu befristen. Das wäre vor den US-Wahlen gewesen. So hat man jetzt eine Situation, dass Ende 29 nicht nur die neue US-Administration im Amt ist, auch die Europawahlen sind dann über die Bühne. Vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, um dann über die Zukunft zu sprechen. Darüber hinaus hat das Parlament durchgesetzt, dass das Abkommen ausgesetzt werden kann, wenn die Amerikaner grob gegen die Regelung verstoßen. Beispiel: Zurzeit gelten sehr hohe Zölle auf EU-Stahl- und Aluminiumprodukte von 50%. Washington muss diese bis Jahresende auf 15% senken. Regelmäßige Bewertungen der Folgen des Abkommens wurden in der Nacht vereinbart, alle 3 Monate, und eine Überprüfung 6 Monate vor dem Auslaufen des Deals.
Okay, also die EU-Parlamentarier nehmen jetzt für sich in Anspruch, dass sie diesen Deal sozusagen nochmal nachgeschärft haben zugunsten der EU, dass sie da bestimmte Sicherheitsmaßnahmen eingebaut haben, die du jetzt gerade erklärt hast. Trotzdem liest man jetzt auch vielfach, das EU-Parlament sei eingeknickt. Kannst du das mal erklären? Also hat sich da was verbessert oder eigentlich im Kern nicht?
Naja, der Vorsitzende im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments, Bernd Lange, ist ein Sozialdemokrat. Er ging heute ans Pult und sagte: Ich höre viel Rolling Stones. You can't always get what you want, but if you try, you might get what you need. Das heißt also, du kriegst nicht immer das, was du willst, aber wenn du es versuchst, vielleicht das, was du brauchst. Und das war seine Gemütslage. Er fand den Deal nicht gut, aber er hat gesagt, ich versuche den jetzt zu gestalten. Und in der Tat, das Parlament hat diesen Deal in Anführungsstrichen verschärft aus europäischer Sicht. Aber es gab durchaus einige, die hätten weitergehen wollen.
Das klingt ja in der Tat total ungerecht, ne? Dieses 0-Zoll gegen 15% Zoll. In der Summe gibt ja auch noch immer noch so ein paar Einzelzölle auf einzelne Produkte. Warum hat sich denn die EU überhaupt darauf eingelassen? Also das ist ja ganz offensichtlich ein schlechter Deal. Man hätte ja auch sagen können, wir verlassen uns lieber drauf, dass in den USA die Gerichte das alles regeln und die Zölle stoppen, wie sie es ja teilweise auch schon gemacht haben.
Ja, ich glaube, da geht es an den Kern der Auseinandersetzung. Die kurze Antwort lautet, Josefine, diejenigen, die Schlimmeres vermeiden wollten, haben sich durchgesetzt. Dazu gehört Deutschland mit seiner exportlastigen Industrie, mit mächtigen Verbündeten in der EU-Kommission, Handelskommissar Šefčovič vorneweg. Dazu gehört aber auch nicht überraschend die EVP, die größte Fraktion im Europäischen Parlament, zu der auch CDU und CSU gehören. Eine Fraktion mit Manfred Weber von der CSU an der Spitze. Und wir reden nicht nur über ökonomische Aspekte. Das war allen in Turnberry klar. Trump ist jederzeit bereit, den Zollstreit mit Drohungen in ganz anderen Bereichen zu verknüpfen. Etwa mit der Frage, die Ukraine stärker oder gar nicht mehr zu unterstützen. Kurzum, das war kein Kräftemessen auf Augenhöhe. Und ja, andere Kräfte im Parlament beklagen den Deal von Turnberry eben wegen starker Vorteile für die Amerikaner. Aber Trump hatte ja mit noch höheren Zöllen nach dem 4. Juli gedroht, wenn das Abkommen jetzt nicht in trockene Tücher kommt. Diese Frist, die werden die Europäer jetzt aller Voraussicht nach einhalten können. Wir haben dann noch Beratungen nach der vergangenen Nacht Anfang Juni im Ausschuss und dann Mitte Juni wird es dann im Plenum im Parlament zur Abstimmung kommen. Aber es gibt natürlich viele Unwägbarkeiten. Also ob Trump die Zölle auf Stahl wirklich senkt. ob er das Auslaufen 2029 akzeptiert. Ob dann nicht bald, du hast es gerade erwähnt, wieder US-Gerichte Strich durch sein Kalkül machen, das ist alles unklar.
Und da sagen ja jetzt die EU-Parlamentarier, wenn ich dich richtig verstanden habe, für solche Eventualitäten haben wir eben diese Sicherheitslinien eingezogen, dass wir das dann aussetzen können oder dass das generell ein Enddatum hat. Was ich ja total interessant finde, weil du jetzt gesagt hast, dass man diesen Deal generell macht, hat auch politische Gründe. Aber auch aus der Wirtschaft, aus der Industrie hört man ja eher, die finden das gar nicht gut, dieses Sicherheitsnetz, was die Parlamentarier da eingezogen haben. Das verstehe ich gar nicht.
Naja, Sie wissen natürlich, dass der Deal jetzt, wenn man es durch die Augen von Trump betrachtet, auf einer neuen Grundlage steht und kein Mensch weiß, ich habe es gerade erwähnt, wie er reagieren wird. Da ist die Frage etwa dieses automatischen Auslaufens. Ich hätte zum Beispiel heute erwartet, dass der VDA, der Verband der Automobilindustrie, sagt, ja, das finden wir eigentlich gar nicht schlecht, wenn so ein schlechter Deal, er führt ja zu zusätzlichen Belastungen für die deutsche Automobilindustrie, automatisch ausläuft, wenn er nicht verlängert wird. Nein, die Pressemitteilung klang ganz anders. Da stand drin, das finden wir kritisch. Wir hätten uns eigentlich lieber eine längere Zeitachse gewünscht. Und das sagt mir, dass es in den Auswirkungen nicht so sehr auf die Zollsätze nach dem Komma ankommt, sondern es kommt darauf an, dass die Industrie, die Wirtschaftspartner hier auf der europäischen Seite mittelfristig kalkulieren können und dafür scheinen 3 Jahre recht schmal.
Aber Stichwort Auswirkungen, auch das will man ja monitoren jetzt. Welche Wirkungen hat das für die EU-Industrie? Zwingt die das total in die Knie? Ich weiß, man kann das nicht alles runterrechnen auf Cent und auf jede einzelne Branche jetzt hier an unserer Stelle. Aber so ganz grob, wir haben ja jetzt schon seit einem Jahr diese erhöhten Zölle. Also kann man da irgendwas sehen, was sich dadurch getan hat, was einem dann vielleicht auch zeigt, was wird dieser Deal für Folgen haben?
Ja, die Auswirkungen sind messbar und sie müssen auch immer im Konzert der anderen Herausforderungen gesehen werden. Die EU wehrt sich gleichzeitig gegen gewaltige Überkapazitäten Chinas, die hier in Europa auf den Markt drängen. Das heißt, wären die USA der einzige Konflikt in dieser handelspolitischen Welt, dann hätte man ganz anders damit umgehen können. Die Auswirkungen sind aber alleine bezogen jetzt auf die USA messbar. Von 2016 bis 2024 etwa sind die deutschen Exporte in die USA durchschnittlich um 5% gestiegen. Normale Welt, könnte man sagen, über viele Jahre. 2025 um über 9% gesunken. Die Auswirkungen sind noch deutlicher bei Ausfuhren europäischen Stahls in die Vereinigten Staaten, eben weil die Zollsätze so hoch liegen. Und diese Folgen und Auswirkungen, sie sind messbar, gerade bei Sprüngen, wo wir nicht über Zahlen hinter dem Komma reden. Also Sprünge von 15% auf 25% für Automobilexporte, wie Trump das ja angedroht hatte für die Zeit nach dem 4. Juli, falls man nicht übereinkommt, die würden das Geschäftsmodell auch einiger deutscher Exporteure sicher an die Grenzen bringen. Das heißt, hier geht es wirklich um sehr, sehr viel, um Wettbewerbsbedingungen, die übersetzen sich in Marktanteile und die in Arbeitsplätze.
Klaus, vielen Dank.
Gerne.
Wie sich diese erhöhten Zölle, die es jetzt schon seit etwa einem Jahr gibt, ganz konkret auswirken auf die Wirtschaft und wie sich dann auch die festgelegten Zölle mit diesem Deal auswirken werden, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Da sind viele Ökonomen natürlich mit beschäftigt, das zu berechnen. Schaut man auf die gesamte internationale Wirtschaft, dann sagt der Ökonom Julian Hinz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, seien die Folgen gar nicht so wild.
Und das liegt daran, dass die USA natürlich ein großes Land sind, eine große Wirtschaft, aber eben auch nur ungefähr, je nachdem wie man zählt, um die 15% des Welt-BIPs, der Weltproduktion oder des Weltkonsums. Und hier der Handel ja davon betroffen wurde und auch davon ist eben ungefähr zwischen 12% und 13% des Welthandels waren hiervon betroffen. Im Großen und Ganzen ist der Einfluss hiervon noch überschaubar gewesen.
Und auch für Europa sind die USA zwar ein wichtiger Handelspartner, aber...
Das hat natürlich schon dazu geführt, also wenn Preise, egal wie, entweder durch Steuern, also durch Zölle, hochgehen, wird einfach weniger konsumiert. Also der Handel wäre größer jetzt mit den USA, gäbe es diese Zölle nicht. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass der wichtigste Handelspartner der EU ist die EU. Also 2/3 der europäischen Exporte bleiben innerhalb der EU. Und von dem Drittel, was rausgeht aus der EU, geht ungefähr wiederum ein Drittel in die USA. Also wir reden von ungefähr 10% der Exporte eines durchschnittlichen europäischen Unternehmens, was in die USA geht. Das ist nicht nichts, aber man darf das jetzt auch nicht überbewerten.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln hat sich zum Beispiel verschiedene Branchen angeguckt im vergangenen Jahr von Januar bis Herbst und da festgestellt, dass die größten Rückgänge der deutschen Exporte in die USA bei Autos und Autoteilen waren. Da gingen die Exporte um 14% zurück und bei deutschen Maschinen, da waren die Exporte in die USA etwas über 9% niedriger. Bei anderen Gütern wie Pharmazieprodukten oder Nahrungs- und Futtermittel, da gab es aber gar keine negative Änderung. Da sind die Exporte in die USA teilweise sogar gestiegen. Also das ist auch ein sehr heterogenes Bild und hängt natürlich auch immer davon ab, wie sehr sind amerikanische Konsumenten bereit, für deutsche Produkte diese zusätzlichen Zölle zu zahlen oder haben vielleicht gar keine Wahl, weil es keine Alternativen gibt oder die deutschen Produkte so viel besser sind. Und wo sagen sie sich auf der anderen Seite, dann kaufe ich halt lieber das amerikanische Äquivalent. Und was auch noch nicht so ganz klar ist, was heißt das denn für die Preise hier bei uns?
Es ist so, dass man den Amerikanern ja einen nahezu zollfreien Zugang zum europäischen Markt gewährt, was jetzt für die europäischen Konsumenten natürlich eigentlich gut ist. Also wir zahlen jetzt weniger Steuern auf Importe aus den USA.
Könnte also auch sein, dass bei uns einige Sachen, die aus den USA kommen, billiger werden. Das war der Tag am 20. Mai mit Silvia Engels und mit mir, Josephine Schulz. Der Tag at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse für Feedback. Das lesen wir immer gerne, egal ob Lob oder Kritik. Und damit tschüss für heute. Danke fürs Zuhören.